Wenn jeder Mensch ein Künstler und dadurch Gestalter seines Lebens ist, dann ist auch jeder Mensch ein Werk, ein Lebenswerk. Mittels Kunst und Kultur können wir uns selbst und einander im Handeln begegnen und verstehen. Exemplarisch lade ich zu jeder vierten Episode eine Künstlerin oder einen Künstler zum virtuellen Plausch ein. Mein Name ist Birgit Axler-Konitz. Willkommen zum Educast von Du und ich, das Atelier. Und willkommen zu den mit Abstand besten Werkgesprächen. Heute zu Gast Tina Oelker, Künstler aus Hamburg. Liebe Tina Oelker, herzlich willkommen zum Werkgespräch.
Hallo, Birgit.
Hallo. Wir kennen uns ja nur aus dem digitalen Raum bis jetzt, das heißt vom E-Mailen und von Instagram, dieses neumodische Zeug. Ich frage zu Eingangs immer, wer bist du und wenn ja, wie viele?
Okay.
Genau, also wer bist du und wenn ja, wie viele?
Ach so, einen schönen Gruß von Richard David Precht dann, ne? Wer ich bin, ist natürlich diese Frage, wer bin ich, ist ja eh Quatsch. Also man kann ja nicht in Worte fassen, wer man ist. Das würde ja ausarten. Ich kann aber sagen, wie ich heiße. Aber dann hätten wir so ein Konstrukt wie Tina Oelker geboren am 7.12.73 in Hamm-Westfalen. Dann hat man schon eine gewisse Vorstellung. Schütze, Aszendent Schütze, Schütze im Mondknoten. Also sehr viel Jagd im Programm offiziell. Ich könnte jetzt sagen, ich bin 1000 mindestens, weil ich habe ja auch 1000 Hasen gemalt und gezeichnet insgesamt. Aber dass es natürlich noch sehr, sehr viel mehr Facetten gibt als 1000 oder es vielleicht auch nur eine gibt, ist so dahingestellt. Ist mir aber ehrlich gesagt auch gar nicht so wichtig, die Zahl. So, obwohl ich Zahlen mag, aber eher so als Symbole, aber nicht jetzt als Qualitätsnachweis.
Die 1000 Hasen waren das, wodurch ich auf dich aufmerksam geworden bin, schon vor x Jahren. Aber es gab ja auch ein Leben vor den 1000 Hasen. Und womit ich mich beschäftige, sind ja die schönen Künste im Allgemeinen. Also ich versuche Menschen zu motivieren, zu animieren, einfach mal zu machen. Und meine Frage an dich, wie bist du zu der Kunst gekommen? Also war das schon immer so, dass du wusstest, ich will später mal Künstler oder Künstlerin werden?
Mhm. Ja, genau. Da kann ich sagen ja, aber das bringt ja nichts, wenn ich nur ja sage. Und wenn ich jetzt dabei an Menschen denke, die sich sozusagen Vorbilder anschauen und einen Weg finden, zur Kunst zu kommen, gibt es ja den Weg des Künstlers. Ich weiß nicht, ob ich den gegangen bin. Ich denke mal, dass aus meiner Sicht war die Kunst immer einfach da, aber ich hatte die Begrifflichkeit nicht im Kopf. Und ich bin davon überzeugt, dass die, sagen wir mal, die Idee der Kunst, die Dimension der Kunst immer stets vorhanden ist für jeden. Und dass es halt gewisse Zustände gibt, wo man da so hineingehen kann und das fühlen kann und tun kann, wo man sich drauf einlässt. Und dann gibt es aber auch, glaube ich, bei Kindern nochmal dieses Phänomen, das haben die eigentlich alle drauf, meiner Meinung nach. So. Und ich denke mal, dass ich sehr früh, genau wie jedes andere Kind auch, den Zugang hatte und ich habe den beibehalten. Und ich habe es mir nicht verbieten lassen, ich habe mich nicht ablenken lassen durch Pädagogik, ich habe mich nicht ablenken lassen durch Worte anderer, sondern ich bin einfach da drin geblieben, glaube ich, und habe mir das bewahrt. Und ich glaube, wenn ich jetzt erwachsene Menschen vor mir sitzen hätte oder Jugendliche und die sagen, ich möchte jetzt gerne Kunst machen, die würde ich natürlich erstmal die Deviten lesen, was die glauben, wie einfach das sei. Also jetzt muss man sich schon genau überlegen, ob man sich darauf einlässt, weil es ist nicht ohne. Weil man hält sich stets einen Spiegel vor Augen. Es ist nicht einfach nur lustige Farbe auf Papier oder Leinwand, sondern es geht ins Eingemachte. Und da muss man wirklich auch zu bereit sein, würde aus meiner Sicht heraus, weil die Malerei extrem ehrlich ist. Also man kriegt es wirklich um die Ohren gepfeffert. Man kann nicht lügen, man kann nicht manipulieren. Meiner Meinung nach, es wird halt sehr wahrhaftig und auch manchmal brachial, manchmal sehr liebevoll. Und da ist einfach alles drin. Und ich würde jedem sagen, tu jetzt einfach mal so, als wüsstest du nicht, wie es geht. Tu mal so, als wärst du 2,5 oder 3. Du bist jetzt kein Erwachsener, du weißt von nichts und fang einfach mal an und werte nicht. So, und dann haben wir schon die erste Hürde mit dem Werten.
Ich habe gerade einen 3,5-Jährigen hier zu Hause und male auch viel mit denen, einfach weil es ja auch, ne, frühkindliche Förderung und so weiter und so fort. Und mit welcher Selbstverständlichkeit der macht
ohne groß nachzudenken.
Ja.
Ne? Gleichzeitig aber auch, ich finde es super spannend, was du sagst mit dem, Leute, das ist nicht mal eben so gemacht. Das ist, geht ganz hart ans Eingemachte. Also sprich, man muss sich halt mit sich selber auseinandersetzen. Und das passiert bei ihm auch so ganz selbstverständlich. Also auch manchmal so Wutanfälle. Oh, das hat jetzt hier nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und im nächsten Augenblick ist wieder alles gut.
Ja, sehr lebendig das Ganze. Es geht immer hoch und runter. Alle Facetten sind am Start. Und das, ich denke mal, wenn man 3,5 ist, hat man vielleicht noch nicht 30 Jahre Quatsch erlebt. Da ist man noch so ein bisschen unschuldig vielleicht, so ein bisschen unvorbelastet. Und dann muss man einfach dabei bleiben. Dann gewöhnt man sich dran. Aber ich glaube, wenn man erst so mit 30 einsteigt oder später, ja, dann kriegt man so die volle Wucht von sich selbst nochmal ab.
Also wenn man bereit ist, so ehrlich zu sich selber zu sein.
Weil sobald man Stift in die Hand nimmt und Papier, geht es ja schon los. Man manipuliert sich so drumherum, aber dann kommt auch nichts Ordentliches bei raus. Also der Kenner sieht sofort, ob es echt ist oder nicht. Das sieht man ja.
Aber von dem Zeitpunkt, das ist ja gar kein Zeitpunkt, du hast es für dich gemerkt, das ist jetzt meins, das geht auch gar nicht anders. Wie lief das dann weiter? Die ZuhörerInnen, den sag ich ja jetzt, hier lies mal die Biografie von Tina Oelker, sondern möchten das ja von dir wissen.
Wie ich dann damit aufgewachsen bin, erinnere ich mich, glaube ich, nur an diese Zustände, wo ich mich vertieft habe. Also ich habe ja mit Zeichnen angefangen, nicht mit Malerei. Einfach mit Zeichnen und alles, was da war, Papier, alle möglichen Stifte. Und dann saß ich auf dem Fußboden wohl und war vertieft in meiner riesengroßen Welt an Formen und Farben. Und ich konnte zu der Zeit nicht unterbrochen werden. Das war so mein Schutz. Ich war halt in einer anderen Kommunikation und die Erwachsenen um mich herum kamen da nicht durch. Andererseits war es für mich aber die Art und Weise, wirklich zu kommunizieren. Und es gab dann nur so ganz wenige, die das so nonverbal verstanden haben. Also meine Kommunikation lief eigentlich ohne Worte, obwohl ich sehr viel rede. Das war schon immer so. Ich habe immer sehr viel geredet. Nur das hat keiner so richtig verstanden, weil wahrscheinlich das Tempo zu hoch war oder ich zu neugierig war, zu anstrengend. Und über das Zeichnen konnte ich aber all diesen Input und diese Kommunikation leben. Und es fing erst in der Schule an, dass ich gemerkt habe, dass es das mit Kunst zu tun hat, dass es das Wort Kunst überhaupt gibt. Und da habe ich gemerkt, aha, da fühle ich mich wohl. Und ich habe immer darauf bestanden, dass ich im Kunstunterricht immer die Beste war. Weil irgendwas musste ich ja auch gut können. Und dann kam ich dann da in die Kommunikation mit Kunstlehrern und mit Kindern meistens nonverbal, körperlich, nonverbal, gespielt, getobt. Aber so Sprache lief bei mir eigentlich immer eher so verlagert. Also ich hatte Schwierigkeiten, mit Leuten zu kommunizieren. Aber darüber konnte ich das dann so entwickeln und konnte dann sozusagen darüber eine andere Art und Weise von Kommunikation finden und hatte so ein gutes Selektionsverfahren. Also die meine Bilder sehen konnten, wusste ich, die sehen auch mich. Und mit denen kann ich auch ein Vertrauen aufbauen. Das war wie so ein Schutzschild gleichzeitig. Also eine offene Tür und gleichzeitig ein Schutzschild.
War dir das in der, also das ist ja sehr komplex, was du gerade beschreibst, war dir das in der Form damals schon klar oder ist das eher etwas, was du in der Rückschau so empfindest?
Also die Empfindung hatte ich als Kind, weil ich erinnere mich ja an die Empfindung und jetzt finde ich die Worte dafür. Ich war mir meiner eigenen Position bewusst. Also ich hatte Gefühle wie Gefahr und Schutzbedürftigkeit etc. etc. Diese Gefühle hatte ich ja, sonst hätte ich ja nicht agieren können. Aber ich hätte niemals Worte dafür gefunden. Oder Empathie, habe ich auch erst später herausgefunden, was es bedeutet. Ach, das ist Empathie. Oh, interessant. Also ich glaube, dass Kinder sich allen Sachen bewusst sind, aber eben nicht das Vokabular dafür haben. Ne? Und im Nachhinein muss ich mich eher an Gefühle erinnern, die ich früher hatte, um überhaupt wieder da reinzukommen. Also es ist wieder so ein Paradox von wegen, wenn man über solche Dinge nachdenkt, glaube ich, wird es kompliziert und sehr komplex, wenn man linear denkt. Mit dem Vor und Zurück, das kommt irgendwie nicht hin. Man muss es als Ganzes betrachten. Dafür ist die Kunst ja auch da. Also mit der Kunst fällt es einem leichter, so komplex zu denken, ohne dass es einem schwerfällt.
Oder das Denken für einen Augenblick abzulegen. Also ich stelle auch immer wieder fest, das ist ja Thema. Also es gibt ja auch dann teure und schlaue Kurse und Workshops, wie man das innere Kind wiederfindet und wie man versucht, bewusst das Denken zu verringern oder abzulegen. Und ist ja wahnsinnig spannend, ne? Also welche Stilblüten das auch zieht.
Die never ending story. Und wenn ich nach dem inneren Kind gefragt werde, ich kenne ja diese Bücher, ne? Also irgendwie das, aber ich fing ja in den 80ern, 90ern irgendwie für uns so bewusst an. So, und wenn ich dann gefragt werde, ja, dein inneres Kind, nimmst du es auch mal in den Arm? Dann sage ich, ja, quasi. Ich stelle es auch jeden Morgen unter die Dusche. Also mein inneres Kind ist ja genauso groß wie ich mittlerweile. Und das ist auch immer so meine Idee, wenn ich ans innere Kind denke. Das sollte vielleicht irgendwann mal auch ausgewachsen sein. Dann fängt es an, Spaß zu machen, wenn man das innere Kind nicht klein hält. Also ich trenne das gar nicht. Es gibt keinen Unterschied zwischen innerem Kind und meinem äußeren Erwachsenen-Dasein.
Es ist ja auch nur eine Art, etwas Unbeschreibliches zu beschreiben.
Ja, es ist natürlich, genau, es ist, irgendwo muss man ja anfangen. Und das ist ja eine Distanz. Das ist gut, wenn man, weil es ja auch quasi overwhelming ist, wenn man dieses, sich auf dieses Gefühl einlässt, ist ja, wenn man sich vorstellt, das innere Kind ist was Kleines. Es ist eigentlich distanziert, ganz tief in einem drin ist ja auch eine Distanz. Und so langsam fühlt man sich dann so vor Augen. Und freundet und nimmt es immer mehr wahr. Das ist ja auch schwierig. Ne? Also selbst du kannst ja stundenlang in den Spiegel gucken und weißt noch nicht, was los ist. Das sind ja Prozesse und die sind spannend.
Nichtsdestotrotz nochmal zurückzukommen von da, ich sage das jetzt mal so plakativ, die kleine Tina malt mit ihren Buntstiften und dann geht das weiter. Fangen wir mal so an. Ich habe irgendwann für mich den Hasen entdeckt. Mhm. Wie ist der Hase bei dir ins Leben getreten?
Und es war eine spontane Intuition, wie es im Buche steht. Ich habe damals abstrakt gemalt, also realistisch gezeichnet und abstrakt gemalt. Also ich war immer in zwei Welten unterwegs, in der gegenständlichen und in der abstrakten. Und ich jongliere immer hin und her. Es macht mir einen Heidenspaß. Und dann gab es diesen Moment 2001, dieser kollektive Schock, als die Türme fielen, war ich gerade dabei, das Tarot-Kartenspiel neu zu illustrieren. Ich wollte das mal so ein bisschen desillusionieren und so mal ein bisschen begreifbarer machen für Leute, die nicht so gerne esoterisch sind, sondern aber trotzdem Bock drauf haben. Und dann war ich in dem September 2001, war ich gerade dabei, diese Karten zu zeichnen, dieses große Arcana, diese 21 Karten plus nah. Und dann war ich an dem Tag gerade mit dem Teufel fertig. Also Teufel war mir klar, wie ich den mache. Der muss lustvoll sein. Der Gott Pan muss richtig schön brachial sein und viel mit Illusion. Wusste ich genau, wie ich das machen sollte. Bin ins Bett und dachte, naja, Turm weiß ich nicht, ich gehe jetzt pennen. Ich konnte mit dem Turm noch nicht so richtig was anfangen. Am nächsten Tag wusste ich es dann. Kam mir ein Anruf, Tina macht den Fernseher an, in New York ist die Hölle los. Und dachte ich mir, ach du Scheiße, dann weiß ich ja jetzt, wie man den Turm zeichnen muss. Und dann fiel mir alles auf einmal wieder ein. Also da kamen halt alle möglichen Bilder, Symbole, Gedanken irgendwie, sprachen sozusagen in mich hinein und wollten wieder aus mir raus. Und das war irgendwie, ich hatte das Gefühl, das ist so eine Trauerminute weltweit. Und plötzlich war die ganze Welt still zum gleichen Moment. Und das verbindet natürlich auch extrem. Das ist ja wie so eine riesen Telefonzentrale, plötzlich sind alle geschaltet. Also, dass da irgendwas mit mir passiert ist oder mit allen anderen eben auch, war mir irgendwie klar. Und dann fiel mir dieser Hase wieder ein, der hinterm World Trade Center als Bronzefigur, als Statue aufgestellt war. Und damals wusste ich noch nicht, wie der Künstler heißt, Barry Flanagan, ein walisischer Künstler, hat diese rennenden wilden Feldhasen in Bronze gegossen und boxend und rennend und springend in den Städten aufgestellt. Und der fiel mir komischerweise wieder ein. Also dieser Hase einfach. Und dann fing ich an, Hasen mit Türmen in Verbindung zu bringen. Und meine Professoren hatten so gar keinen Bock drauf. Und dann wurde ich ein bisschen genötigt, mich nur noch auf den Hasen zu konzentrieren. Und das habe ich dann bis ins Detail gemacht, und zwar ziemlich lange, und habe dann ein Hasendiplom geschrieben. Dann fiel mir wirklich ein, gute Wahl, Tina, passt gut zu dir, weil kann man nicht unterscheiden zwischen männlich und weiblich. Erst wenn man zwischen die Läufe guckt, Symbol stark bis zum geht nicht mehr, steht für den Wechsel, für den Wandel, steht auch interessanterweise für den Kunsthandel. Und dann geht es immer weiter in die Tiefe. Und dann dachte ich mir, dann hast du ja zu tun. Dann habe ich das eine Weile gemacht. Und dann irgendwann hatte ich bei einer Ausstellungseröffnung zum Thema Schützenfest, es waren alle Schützen, Thema Jagd und so, hatte ich komplexe Bilder da hängen, einmal ein Meter, sehr viel los, viel erzählt, sehr narrativ das Ganze. Und das Publikum stürzte sich auf diesen einen Hasen. Ich so, Leute, da spielt die Musik. Nee, Hase. Alle waren geil auf Hase. Die haben nur noch diesen Hasen gesehen. Also ich habe einfach ein Hasenporträt hingehängt, 60x40, so Kopf menschengroß. Und der war anscheinend so ausdrucksstark, dass sie die anderen alle ausgeblendet hat, alle anderen Bilder. Da war ich ehrlich gesagt auf der einen Seite ein bisschen erstaunt, weil der wurde dann auch verkauft. Auf der anderen Seite dachte ich, was ist denn mit euch los? Ist es so einfach? Reicht das schon? Na gut, habe ich mir gedacht, dann mache ich jetzt 1000 Stück, mal gucken, was passiert. Und dann habe ich mich wieder auf den Hasen eingelassen. mit einer Pause von 2003 habe ich Diplom gemacht, 2004 so um den Dreh, hatte ich so 3-4 Jahre Pause und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich 1000 Hasen, bis es euch oben wieder rauskommt. Das war so eine Kampfansage.
Das war auf jeden Fall eine Kampfansage. Ja. Also, das ist ja mal eine Hausnummer zu sagen, so ich male jetzt 1000 Hasen.
Ja.
Und damals habe ich dann einen Zeitungsartikel über dich gelesen.
Ja, das ging 2007 ging das los. 2007, 2008 kamen die ganzen Artikel.
Wie hast du das gemacht? Hast du dann gesagt, also für unsere Zuhörerschaft nochmal, diese 1000 Hasen, du hast das ja für dich dann aber ja limitiert, dass du gesagt hast, ich mache immer eine einheitliche Größe.
Ja, das habe ich am Anfang so geplant, ist hinterher ein bisschen anders gekommen, aber auf jeden Fall waren sie limitiert auf die Zahl. Also mehr als 1000 mache ich nicht.
Aber am Anfang war es so, dass du gesagt hast, auch die Größe ist einheitlich, ja. Und das hast du später dann aber ein bisschen aufgeweicht. Oder?
Also,
ach, okay.
Ich habe das Format irgendwann mal gesprengt. Also über 600 Stück sind, ich meine, immerhin, es sind ja über 600, sind auf 60 mal 40 mal 5 Zentimeter, also so tief noch.
Okay.
So. Aber das Ding ist, wenn ich könnte jetzt einen zeigen, damit du ein Gefühl dafür kriegst, wie die im Original sind. Ich renne mal kurz.
Ja.
Also 60 mal 40 hört sich jetzt nicht so groß an, aber in der Tat, guck dir das mal an.
Ja, doch, das ist schon ordentlich groß.
Ja, und dann habe ich die Rahmen alle selber gebaut. Also siehst du von hinten, also ja. Habe ich dann immer, bin ich zu Fuß losgegangen, weil ich ja kein Auto habe, mit dem Hacke-Porsche und habe wirklich tatsächlich das Holz, hab Holzlatten gekauft und die von Hand gesägt, auf Gehrung gesägt. Das war ein sportliches Unternehmen und in den ersten 100 Tagen habe ich tatsächlich 100 Stück gemacht. Jeden Tag ein Hasen. Deshalb heißen die auch Tageshasen.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ob sich das so stringent durchgezogen hat oder du das halt so stringent geschafft hast, so kontinuierlich, jeden Tag ein Hasen zu
erstellen. Ja, 100 Tage habe ich es durchgehalten und dann habe ich mich abholen lassen von so Stimmen, die mich verführen wollten. Dann bin ich irgendwo hingefahren auf eine Party, auf so eine Theaterpremiere und so. Und dann habe ich da meinen zukünftigen Ex-Ehemann kennengelernt und habe den verführt und dann war ich etwas abgelenkt. Also ich habe mich dann so ein bisschen von so menschlichen Gelüsten und Spaßgeschichten ablenken lassen und war da nicht so stoisch bei der Sache. Sonst hätte ich diese 1000 Hasen in 3 Jahren noch was fertig gekriegt. Da habe ich mich am Anfang auch ein bisschen geärgert, dass ich nicht so stringent geblieben bin, weil ich mag das ja, Ansage durchziehen, knallhart abgrenzen, das war irgendwie auch ein cooles Gefühl. Im Nachhinein muss ich sagen, zum Glück habe ich mich ablenken lassen, weil das ging, weiß ich nicht, man weiß es ja nie, hätte, Fahrradkette. Aber diese Idee, das so stoisch durchzuziehen wie so ein Malsoldat, fand ich schon interessant. Aber ich habe das ja 100 Tage gemacht. Dann hätte ich jetzt noch ein paar Jahre dranhängen können, also 1000 Tage draus machen können. Ich habe ja 7 Jahre dann gemacht, nicht 3, noch was. Und ich habe gemerkt, dass in diesen Unterbrechungen, in diesen Erlebnissen, die ich dann zwischendurch hatte, doch mit mir Dinge passiert sind, dass die Qualität der Bilder sich anders entwickelt hat als diese stoische Nächste. Das Tempo ein bisschen rausgenommen. Und ich war insgesamt eh schon viel zu schnell. Die Presse ging sehr schnell los. Jeder hatte was dazu zu sagen. Und ich kam der Sache gar nicht mehr hinterher. Also diese Kommunikation, also es malt sich das Problem, aber die Kommunikation um das ganze Programm herum und der Selbstschutz, der darf ja auch nicht ausfallen, weil die Leute fangen ja an, einen zu zehren, wenn sie kriegen irgendwas. Und wenn du nicht auf dich aufpasst, werden die Dinge aus der Hand gerissen, mir wurden sie geklaut, die wurden nachgemalt, also es wurde förmlich an mir gezogen, ne? Und die Sachen wurden mir entrissen, weil ich keine Kraft mehr hatte. Das Tempo war so hoch, obwohl ich nicht das in 3 Jahren gemacht habe, sondern länger. Das Tempo war so hoch, dass ich nicht genug Energie hatte, um auf die Sachen aufzupassen. Das war ja auch für mich so ein Lernprozess. Weil ich bin ja, das ist ja auch schon ein bisschen manisch, wenn man jeden Tag wie eine Irre malt. Es ist aber auch toll, muss ich sagen. Man taucht ja in eine andere Welt, aber man braucht dann auch nichts anderes mehr. Das kann man machen, wenn man sich das finanziell leisten kann. Bitteschön. Da kann man sich hinterher auch sein Türmchen bauen und ist mal gar nicht mehr zugänglich. Aber ich weiß nicht, ob das noch so sozial ist. Ich empfinde diesen Wechsel zwischen Kommunikation, also verbaler Kommunikation und malerischer Kommunikation, finde ich, ist gut, wenn sich das in der Waage hält. Weil ich drifte wirklich auch ab, wenn ich mehrere Tage nur male, versteht mich danach kein Mensch mehr. Ich rede nur noch kryptisches Zeugs.
Male so wie? Was? Wo?
Ja, was, ich finde es natürlich total geil und denke mir, ich weiß was, was ihr nicht wisst, aber ich kann ihn nicht ausdrücken. Klingt dann nur wahnsinnig spannend und wahnsinnig kryptisch, aber nicht nachvollziehbar. Das bringt dann auch nichts.
Wobei, so wie du das beschreibst, für mich jetzt als Außenstehende gleichermaßen spannend ist. Also ich meine, wir wissen jetzt natürlich nicht, wie wäre es gewesen, wenn du wirklich ganz konsequent, stoisch, jeden Tag, 1000 Tage lang einen Hasen gemalt hättest. Aber ich finde ebenso spannend, dass du sagst, so nee, und dann habe ich mich halt ablenken lassen und dann ging der Weg so ein bisschen woanders hin und dann hat das eine andere Form angenommen. Finde ich ebenso spannend.
Ich muss sagen, da sind ja Filme entstanden. Das ganze Ding hat ja nochmal eine andere Form bekommen und ist ja noch, also der Mann, mit dem ich dann auch verheiratet war kurzfristig, der war Schauspieler und Musiker. Die haben ja Filme zusammen gemacht. Das hat ja sozusagen dann nochmal eine andere Form angenommen. Das fand ich einfach zu spannend. Das hätte ich alleine nie gemacht. Und ich kann dir auch jetzt schon sagen, hätte ich die 1000 durchgearbeitet, wären die nicht so unterschiedlich geworden. Dann hätten wir jetzt zum Beispiel für jeden etwas dabei gehabt. Dann hätte es vielleicht dann irgendwie statt nur 3 grüne Hasen, die ein bisschen realistisch sind, wahrscheinlich 30 gegeben. Aber so what? Ich wäre dann wahrscheinlich super cool gewesen und hätte jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein schickeres Hemd an oder so. Das ist auch alles. Ich fände es auch so spannender mit den Unterbrechungen.
Ja, eben. Ich kann das total gut nachvollziehen, weil ich bin ein Planungsmensch. Ich bin sowas von Planungsmensch. Und für mich ist zum Beispiel die aktuelle Situation, dieses fortwährende Leben in Unsicherheit, in Ambiguität, in nicht wissen, was passiert als nächstes und wieder alle Pläne über den Haufen werden. Das war ein schlimmer Lernprozess für mich.
Aha.
Und gleichzeitig aber halt eben, dass ich versuche, offen zu bleiben und zu sagen so, okay, aber ohne das wäre vielleicht das und das nicht passiert oder ich wäre eben nicht auf diesen oder jenen Gedanken oder diese oder jene Idee gekommen.
Ja, aber der Witz ist ja, dass das Leben ja auch nicht kausal ist. Es ist ja nicht kausal, das ist ja absurd. Und wenn wir vorher schon wüssten, was als nächstes passiert, würden wir es ja auch gar nicht mehr machen, weil dann hätten wir die Erfahrung ja schon im Vorhinein gemacht. Also es macht ja gar keinen Sinn, vorher schon zu wissen, was passiert. Also wenn ich den Versuch, man kann zwar sich verabreden, dafür muss man planen, aber du weißt ja weder, wie das Gespräch wird, noch was um dich herum passiert. Das kann man ja vorher nicht wissen. Und wenn man es wüsste, würde man es nicht tun. Weil es dann mit der Lebendigkeit nicht, das wäre dann nicht mehr spannend. Das wäre todlangweilig. So. Und diese gähnende Langeweile macht einen ja dann auch irgendwie selber langweilig. Also dann sprüht ja auch nichts mehr. Und ich muss das mit der Malerei ja lernen. Also so arbeite ich eben nicht. Das machen viele andere Arbeiten so. Die planen ihr Bild im Voraus und die nutzen Photoshop. Die projizieren das dann auf die Leinwand und es wird dann schön fleißig nachgemalt und meistens wird sogar nachgemalt gelassen von anderen. Also man kann auch Kunst planen. Nur Malerei, finde ich, ist so nah am Leben dran, an diesem chaotischen Leben, unvorhersagbar, weil ich arbeite nämlich so, dass ich vorher überhaupt nicht weiß, was ich da male. Und komme dann in diesen Prozess rein und der macht mich so glücklich. Das Resultat interessiert mich gar nicht so großartig am Ende, sondern aber der Prozess, der ist so, so lebendig und also noch mehr als lebendig. Und das ist ja das, was so spannend ist. Nicht die Planung und das Resultat.
Ja, der Prozess und also für mich, ich komme ja aus den darstellenden Künsten und der Musik, für mich war ein gutes Lehrstück das Improvisationstheater.
Genial.
Ja, wo du halt nichts planen kannst, auch nichts planen sollst und habe dann für mich als Aha-Effekt erlebt ein Zitat von Willy Milovic, das sinngemäß besagt, Improvisation ist das Unplanbare gut vorzubereiten.
Ach, sehr schön, ja. Ja, ja, du brauchst ja einen Rahmen. Ja, genau.
Genau, und das war für mich so, ja, okay, da kann ich mich halt wiederfinden. Oder wie du gerade sagst, Rahmen. Ich brauche halt oft einen Rahmen, ja, um mich zu orientieren. Und manchmal dient auch der Rahmen dazu, über den Rahmen hinauszugehen.
Ja, oder dafür brauchst du ihn ja erstmal. Und die absolute Freiheit kann ja nicht gelebt werden. Wie willst du deine Entscheidung treffen? Wo willst du anfangen? Und das ist ja bei der Malerei, ist ja das auch vorgegeben. Du hast ja, ne, du hast ja auch schon den Rahmen, wo das Bild aufgezogen ist. Darüber hinaus kannst du ja natürlich auch malen, aber da sprengst du jetzt auch nicht wirklich den Rahmen mit. Das hat auch schon alles stattgefunden. Und ich sage jetzt, ich male 1000 Hasen, aber ich male ja nur Hase. Also das eine Motiv ist ja auch schon eine Einschränkung. Das Maß ist eine Einschränkung, 60 mal 40. Und diese ganzen Einschränkungen und nur Ölfarbe am Anfang, etc., etc., das sind von vornherein Einschränkungen. Und in diesen Einschränkungen kann man echte Freiheit leben, aber eben nur da. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Und das, finde ich, kann ich jedem empfehlen. Man kommt auch voran. Also sonst hätte man ja den ganzen Tag damit zu tun, Entscheidungen zu treffen. Und wenn man von vornherein einen Rahmen hat, der schön eng gestrickt ist, muss man da keine Entscheidung mehr treffen, vor lauter Freiheit. Und dann kann man in diesen Rahmen sehr, sehr viel hineingeben und beobachten. Wer Lust hat, was Künstlerisches zu tun und es vorher noch nie getan hat, könnte ich sagen, steck dir einen Rahmen, ist super. Und da rumspinnen, aber nur bis dahin. Und da sagen wir auch nur 3 Stunden am Tag. Das sind ja auch so Einschränkungen.
Genau, also diese Einschränkung und die Beschränkung, weil oftmals, wenn ich dann, ich sag mal, vermeintliche Laien treffe, die dann sagen so, ach, ich würde so gerne und so, ja, fang klein ja. an. Ne, setz dir halt eben diesen kleine Rahmen, Erfolg. Diese Einschränkung.
Kleine Schritte.
Genau, weil die sofort denken so, oh Gott, und keine Ahnung, sich so, ich glaube, dann Bilder vor Augen haben, wie so ein Picasso. Der ist doch viel zu groß gedacht, mach's doch kleiner.
Ja, nach dem Motto, ich muss groß denken, um was Großes zu leisten. Ja, kann man ja machen, aber denken hilft nicht, man muss es auch tun. Und ein Picasso abzumalen, ist noch nicht Kunst. Das ist immer noch die Nachahmung. Kleine Schritte, kleine Erfolge macht das Leben ein bisschen leichter, als irgendwie, wenn man sich die Leiter vorstellt. Man kann ja versuchen, 20 Stufen zu übergehen, aber dann kann man sich auch leicht überdehnen. Ne? Das tut ja auch weh.
Also überdehnen kann man sich auch im Kopf mit denken.
Ja, und so. Man kann es echt übertreiben. Und dann hat man im Kopf schon so große Kunst gemacht und dann ist man nur noch frustriert, weil man es dann tatsächlich nicht umsetzen kann. Geht ja vielen so, in allen Bereichen. Aber ja, du sagtest übrigens auch Beschränkung und wir sind ja jetzt auch gerade so gut eingeschränkt alle. Ich frage mich, was da für Freiheiten noch entstehen und wo die stattfinden.
Ich finde es spannend, weil ich das im Hinterkopf auch gerade hatte. Ich finde schön, dass du das ansprichst, weil viele sich halt so beschränkt, eingeschränkt. Ha, andererseits bin ich müde, die Krise als Chance zu beschreiben. Auf der anderen Seite bleibt uns ja auch gar nichts anderes übrig.
Ja, was willst du auch sonst machen?
Genau, also das Rumüren bringt uns ja auch nicht weiter.
Nee, jammern hilft nicht auf Dauer, ne? Wenn alle jammern, wer soll denn darauf noch reagieren? Sag mal, ja, dann ja.
Nee, also ich finde auch, doch, das jetzt nochmal sich bewusst zu machen, dass in diesem kleinen Rahmen, in dem wir uns befinden, trotzdem ganz viele Möglichkeiten stecken. Also genauso, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss mich in irgendeiner Form ausdrücken, das kann ich ja machen bei mir zu Hause. Ja. Also guck mal, welche Möglichkeiten es jetzt gibt. Hätte Fahrradkette, hast du vorhin so schön gesagt. Aber ohne diese Einschränkung und den Weg raus, den ich mir versucht habe, durch den Ethiocast zu bahnen, hätten wir uns jetzt nicht getroffen.
Ja, here we go. Und ja. Und dann ist es auch noch so, ich glaube, diese Situation, in der wir gerade alle sind, zwingt die Menschen zu einer gewissen Selbstständigkeit. Wenn ich da zum Beispiel an Sport denke, wenn sie sagen, ja, ich kann nicht in den Gym, ich kann nicht ins Fitnessstudio, ja, aber dann machst du halt auf deinem Fußboden, wo ist das Problem? Das heißt also, Selbstüberwindung ohne Ende, Selbstständigkeit, Selbstverantwortung, all diese ganzen Selbstgeschichten, Selbstwahrnehmung ist das, ohne geht's gerade nicht. Also durch diese Wände, an die wir sozusagen zu Hause eingeschränkt sind und immer nur der gleiche Park, durch den wir spazieren, ist die Einschränkung dermaßen groß, dass wir zu einer absoluten Selbstständigkeit gezwungen werden. Obwohl man könnte jetzt denken, dass wir als quasi unmündige Bürger behandelt werden, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, kann aber genau da die absolute Selbstständigkeit entstehen.
Also vielleicht ist, ja, ich stimme dir total zu. Also ich habe auch gesagt, wo ist das
aber
Problem?
Aber es ist anstrengend. Halt und das
richtig! Jetzt, danke, Tina!
Wo ich denke, nur so seit die Pandemie sage ich nur so, willkommen alle in meiner Welt, weil ich wusste noch nie, wie es weitergeht. Ich musste mich selbst motivieren. Ich muss alles selber machen. Ich muss meine Bilder auch selber malen, meine Güte. Ich muss es auch noch irgendwie kommunizieren und weiß nicht, ob ich am Ende des Monats Geld bekomme. Das ist immer so, ja, gucken wir mal. Na? Und dieses, ich weiß auch nie, wie es weitergeht. Und jetzt, mein Leben war schon immer anstrengend. Also Kunst machen fordert ohne Ende. Nur das soll man auch nicht an den Bildern sehen. Und jetzt haben jetzt alle das Problem, das Leben ist ganz schön anstrengend, wenn man das selbst bestimmen muss. Wenn nicht der Arbeitgeber sagt, du kriegst eine Prämie, du kriegst irgendwie Mitarbeiter des Monats, hier ist noch ein Donut für dich irgendwie, du wirst halt nicht mehr betüddelt die ganze Zeit für das Rumsitzen im Büro, sondern du musst richtig ackern und es ist anstrengend und dann auch noch die Kinder, also es ist echt heftig.
Ja, und halt eben dieses Ding selbst, selbst, selbst. Also ich habe in meinem Sujet Beuys Satz gestellt, jeder Mensch ist ein Künstler, womit ich halt nicht meine, jeder Mensch kann einen Pfund Drama in die Ecke schmeißen. Und
er meint ja auch nicht,
überhaupt
dass jeder malen sollte.
Genau, sondern dass es halt eben um diesen Moment der Gestaltung geht, der Selbstgestaltung.
Es geht immer um die soziale Skulptur. Ich meinte auch, jeder Mensch ist ein Künstler auf dem Weg zur Selbsterkenntnis in die soziale Skulptur. Also der Satz muss eigentlich komplett zitiert werden.
Jeder Mensch ist ein Künstler, ist natürlich etwas much more catchy. Ne? Also das ist das, was in den Köpfen dann hängen bleibt.
Absoluter Rattenfänger.
Ja, natürlich. Irgendwo muss ich ja anfangen.
So, ne? Aber das war, das, aber man darf auch nicht vergessen, dieser Satz kam ja auch in der Zeit in Düsseldorf und dieser ganzen Umgebung war plötzlich eine andere Art und Weise von Kunst en vogue. Nämlich das, was Duchamp schon reingegeben hat, Jahre vorher mit dem Ready-Made. Also das so, die waren übersättigt. Das waren übersättigte, reiche Leute, die was Neues brauchten, um an der Stange gehalten zu werden. Und deshalb sind solche Sachen entstanden, wie jeder ist ein Künstler. Hoch ja, hier sind alle Künstler. So, das fanden die ganz nice. Aber das hat mit dem, was Beuys eigentlich sagen wollte, nicht so viel zu tun. Der war ja da viel mehr wie Rudolf Steiner unterwegs. Dem ging es ja immer um diese Selbsterkenntnis und das Miteinander im Sozialwesen, also im sozialen Gemeinschaftswesen. Man muss das dazu beitragen und muss sich auch hingeben.
Deswegen ist er ja dann auch irgendwann, weil es dann halt doch nicht so nice war, halt so anstrengend empfunden worden.
Ja?
Weshalb dann halt etliche gesagt haben, so, nee, nicht hier und das ist uns ein bisschen zu offen. Du kannst doch nicht...
Ach nee, lieber doch.
Ja, genau. Du kannst doch nicht plötzlich alle Menschen in die Akademie einladen, nur weil die sich denken, wir wollen. Ja, das geht doch
ja,
nicht.
Ja, das Ding ist, also aber der Mensch ist von Natur aus faul. Er möchte das Sahnehäubchen, aber er möchte nicht die Erdbeeren. Also der möchte die Erdbeeren mit Sahnehäubchen, aber die Erdbeeren ernten oder so, und will er nicht. Aber das eine gehört nun mal zum anderen. Wir in der westlichen Welt leben ja nur wie Maden im Speck. Und wer jetzt jammert... Da kommt so langsam, glaube ich, so in die richtige Richtung, dass die Sachen zusammenhängen. Und wir leben nun mal so gut, weil andere ausgebeutet werden. Das ist Fakt. Da geht kein Weg dran vorbei. Aber man kann jetzt sagen, okay, ich verzichte auf alles. Oder man wird sich dessen einfach mal bewusst und handelt dann dementsprechend. Also jeder, wie er kann, muss ja jetzt nicht jeder in den Urwald ziehen und in extremer Weise.
Nee. Also,
aber
ich glaube, dass aktuell viel passiert durch diese Zwangsklausur, in der sich die meisten Menschen befinden.
Und vor allen Dingen sind sie mit sich selbst jetzt konfrontiert und das tut manchmal richtig weh. Also viele, viele Menschen halten sich ja selbst nicht aus, alleine zu Hause. Das ist hart, es ist aber auch hart. Es ist, also wenn man das nicht kennt und wenn man ja extrovertiert ist und da sich wohlfühlt, ist dieses Eingesperrtsein mit sich selbst ist auch eine heftige Maßnahme, aber kann, wenn man es gut macht, zu einer tiefen, wunderschönen Selbsterkenntnis führen, wenn man sich gute Literatur dazu wählt, Gespräche führt. Das geht ja auch. Wir sind ja in der digitalen Welt ja alle da. Also ich denke schon. Ne? Also Buchtipps gibt es ohne Ende. Ich habe hier alles rumfliegen. Also es gibt Möglichkeiten.
Richtig. Ist jetzt natürlich eine bisschen platte Überleitung, aber trotzdem eine gute Überleitung. Weil was man ja auch machen kann, ist, sich dein Bildband anzuschauen.
Stimmt. Ach, du meinst ja mein Buch. Das vergesse ich immer. Die Überleitung führt zu meinem Buch.
Ne? Richtig. Oh, ich habe die mir jetzt gerade so schön überlegt.
Ja, ich weiß. Ich habe vorgelegt und habe es verpennt.
Von Hasen und Göttern.
Blätter mal durch für dich. 320 Seiten. Oh, also dick. Da ist richtig was los. Und ich beschreibe halt die Typologie einiger griechischen Götter, weil die so viel klar machen. Also man kann sich ganz viel Hollywood-Filme angucken, ganz viel Texte lesen über Dramaturgien oder man guckt sich einfach die Götter an. Da ist ja schon alles da. Und selbst Apollon, das steht jetzt nicht in diesem Buch drin, aber Apollon, der Lichtgott, war derjenige, der die erste Pest verbreitet hat. Also pestiale Zustände gab es schon immer in der Gesellschaft. Der ist im Trojanischen Krieg mit Pfeil und Bogen und hat Pestlappen durch die Gegend geworfen, um die Griechen zu ärgern, zu killen. Also pestiale Zustände gab es schon immer, zum Beispiel. Und die Götter waren auch immer garstig. Also ganz toll, aber auch gleichzeitig garstig. Also das finde ich so schön an den Göttern, dass die mal beide Seiten in sich tragen. Also das sind Götter auf der einen Seite, aber es sind keine Gutmenschen. Also überhaupt gar nicht. Also sie sind richtig talentiert auf der einen Seite und dann garstig auf der anderen Seite. Also das kommt immer hin. Also das Nin-Yang-Prinzip herrscht immer bei den griechischen Göttern. Die sind zutiefst menschlich. Also deshalb ist das auch ein Thema in dem Buch und der Hase führt quasi durch das Buch durch.
Ach, der Hase führt durch das Buch durch?
Ja, quasi, ne? Als Figur sozusagen. Er taucht immer wieder auf. Aber ich kann das Buch jetzt schlecht in Worte fassen. Es gibt halt dieses Intro und es gibt 25 Kapitel. Und wenn man die durcharbeitet, das ist ja ein Bilderbuch für Erwachsene mit lyrischen Texten und Hinweisen auf die Götter, macht man eben Erfahrungen. Na, 25 Kapitel und dann kommt man von Kapitel zu Kapitel mit einer gewissen Dramaturgie und einem Höhepunkt etc., wie das eben so ist. In einem guten Film wird man sozusagen da auf eine Reise geschickt. Bilder und grafische Geschichten, lyrische Texte, Aphorismen, Hinweise auf die Götter und dann auch noch Erklärungen, wie, warum der Hase sich so oder so verhält. Also das erklärt sich dann von selbst. Ist ein Arbeitsbuch.
Ist doch super und genau das Richtige in der aktuellen Zeit.
Ja, ein Arbeitsbuch mit Kunst. Also, ne, also man arbeitet quasi mit der Kunst oder man kann so. Also mir hat zum Beispiel einer geschrieben, Kunstsammler aus Berlin, fand ich ganz toll. Er hat geschrieben, Tina, du erreichst die Menschen. Also es ist wirklich für Menschen und nicht nur für elitäre Kunsthistoriker.
Finde ich super.
Na, weil was, also Kunst erklären muss ja auch keiner, sondern das, die Kunst erklärt sich sozusagen durch sich selbst. Bilder, 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 ganz viele Bilder.
Wenn ich jetzt Zuhörerin bin und mir denke, boah, das klingt spannend, dieses Buch von Tina Oelker von Hasen und Göttern. Wie komme ich da dran?
Das gibt es nicht im Handel, das gibt es nur bei mir. Exklusiv. Ich habe 300, es gibt 300 Stück, durchnummeriert, signiert. Originalausgabe, also ich fange ja klein an, das ist mein erstes Buch. Das kriegt man bei mir auf tinaoelker.com, auf meiner Homepage. Ganz, oder ist egal, wie man mich erreicht, man kann mich über Facebook erreichen, Instagram, E-Mail-Adresse. Es gibt mehrere Möglichkeiten, man kann mich auch anrufen, findet man bei tinaoelker.com, ist total egal. Und dann bestellt man das und ich schicke es dann per Post zu oder man holt es ab hier in Hamburg.
Ich werde natürlich dann den Link entsprechend in die Episodenbeschreibung setzen, dass man dich dann von diesem Werkgespräch aus direkt anklicken kann.
Yes, click me.
Gibt es denn noch etwas, von dem du sagst, das möchtest du gerne im Rahmen dieses Werkgespräches angesprochen wissen? Oder gibt es etwas, was du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
Ich wünsche auf jeden Fall allen, die das jetzt auch hier hören und wünsche mir, dass das auch weitergegeben wird, ich wünsche mir Mut. Sehr viel Mut. Und zwar auch in dem Englischen, in der englischen Bezeichnung. Mut. Stay in the mood. Bleib also im Gefühl, bleib mutig, bleib in Bewegung. Und der Tipp ist von mir, morgens aufstehen, nicht lange nachdenken, sondern einfach sofort sich bewegen. Also wirklich Musik an und erstmal eine Runde tanzen. Also richtig, erstmal morgens richtig bescheuert sein. Also richtig viel Gas geben. Lieblingsmusik anmachen, sich bewegen und nicht so lange nachdenken, sondern die Sachen machen, die einem wirklich Freude machen, weil da ist einfach mehr Energie drin. Und die Sachen, die nicht so viel Freude machen, auf Liste schreiben und abarbeiten. Zack, zack, das geht alles sehr schnell. Also don't overthink, just act. Also das, und dann kommt man auch wieder in den Humor rein, weil es ist alles nicht so dramatisch. Es wird nur dramatisch verkauft. Das ist alles. Aber die echten Dramen finden ganz woanders statt. Immer schön den Humor bewahren, würde ich mal sagen.
Super, das finde ich ein richtig, richtig gutes Schlusswort. Und ja, damit danke ich dir für das Werkgespräch.
Ja, ich habe mir schon ein paar angehört. Das ist wirklich fein, muss ich sagen. Und auch.
Ah, danke.
Ja, ich finde es auch gut, wie du die Leute in die Kunst abholst. So, und ich finde Joseph Beuys zu nehmen auch gar nicht so schlecht.
Nee, ich auch nicht.
Ist gut, weil er hat ja das Richtige gemeint.
Und deswegen hat mich das auch so angesprochen dann mit Beuys, wenn er dann halt erklärt hat, so Kohlrabi schälen, so der Akt der Arbeit, ne? Also dieser.
Ja.
Ganz, ganz simpel, ganz einfach.
Eigentlich schon fast Zen.
Total, deswegen bin ich wahrscheinlich auch beim Zen-Clowning gelandet.
Ah, okay.
Ja, also das Fass wollte ich jetzt im Werkgespräch nicht aufmachen, ja, weil ich dir ja Raum geben wollte, ne? Aber dadurch bin ich im Zen-Clowning gelandet, weil halt dem gemein ist, dieses im Moment sein.
Ja.
Wirklich absolut im Moment sein und aus dem Zen heraus das Nicht-Wissen.
Das kommt hin, ne?
Not knowing. Tina, ich danke dir und wir sehen uns auf Instagram und allem. Und
ja, hat Spaß gemacht. Yeah, nice to meet you like this way. Ist doch echt cool. Super, ich freue mich. Bis bald. Tschüss.
Das war das mit Abstand fünfte Werkgespräch mit Tina Oelker, Künstler aus Hamburg. Wenn du jemanden kennst, von dem du denkst, dieser Mensch sollte im Rahmen der Werkgespräche unbedingt vorgestellt werden, dann markiert sie, schickt dieser Person den Link zum Educast oder schreibt an hallo@du-und-ich.org. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal beim Educast von Du und Ich, das Atelier. Es grüßt freundlich Birgit Axler-Konitz.